Aber er hat das Glück, er soll doch mehr draus machen, Herrgott nochmal. So ein toller Fußballer. Zeig's. Hör auf zu hadern, lass die Gegner hadern, weil du so gut bist, aber hader du nicht.
Moin moin, guten Tag, herzlich willkommen zu Grün auf Weiß, dem Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Stefan Freie und natürlich bin ich zusammen heute wieder mit JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, liebe Grüße an alle Werder-Fans, die uns auch diesmal wieder zuhören.
JJ, wir beziehen uns wie immer auf deine Kolumne, die da lautet, was man mit dem Kritiker Schmied jetzt machen sollte. Es ist klar, es geht um Romano Schmied. Und darum, dass er sich einigermaßen frustriert geäußert hat nach dem Spiel in Heidenheim. Ich fange allerdings mal gleich mit einer These an. Ich habe den Eindruck, dieser Frust bezog sich nicht nur auf das Spiel, auf das 2:2, das sogar sehr glücklich war für Werder, sondern es bezog sich so ein bisschen auch auf seine Situation. Ich glaube, wir reden über einen Romano Schmied, der seit Jahren eigentlich sich zu hören berufen fühlt, der aber seit Jahren ebenso sicher keinen Abnehmer findet. Und wir reden über einen Romano Schmied, der sich seit dieser Saison mit neuer Konkurrenz im Mittelfeld gegenüber sieht, mit Semim Bangula, mit Cameron Puertas und auf einmal seinen Platz im zentralen offensiven Mittelfeld verloren hat, sodass man dann am Ende fragt, was machen wir eigentlich mit Romano? Ja, den lassen wir vielleicht mal rechts außen spielen in der offensiven Dreierkette oder er spielt so eine falsche Neun. Das sind ja alles nicht die Positionen, glaube ich, die er kennt und auch nicht die, auf denen er sich sieht. Und dann ist jemand frustriert und dann kommt sowas vielleicht mal raus. Das heißt, da ist noch mehr im Hintergrund als nur der reine Frust über eine Defensivleistung, die vielleicht nicht so gut war in Heidenheim.
Das sehe ich auch so wie du. Das ist eine Mischung aus allem im Prinzip bei Romano. Und deshalb müssen wir da mal rein in die einzelnen Punkte und uns das mal angucken, was da eigentlich los ist, auch in seinem Kopf möglicherweise los ist. Über allem steht aber jetzt erstmal das, was er fußballfachlich gesagt hat zu diesem 2:2 in Heidenheim. Und da finde ich, hat er nichts gesagt, wo man sich jetzt groß aufregen müsste. Ne? Also das, was er da kritisiert hat, dass sie hinten schlecht verteidigen, dass sie im Ballbesitz schlecht waren, keine Tiefe reinbekommen haben, dass sie den Ball auch mal ins Aus gespielt haben, wollen Bundesligaspieler sein, spielen Ball ins Aus. Das waren ja so ungefähr seine Sätze.
Mhm.
Das muss man einfach auch so festhalten. Das muss Werder aushalten, dass er das sagt. Ob ich das jetzt in der Kolumne schreibe, ob wir das hier im Podcast besprechen oder ob er das sagt nach dem Spiel, das macht keinen Unterschied, denn passiert ist es ja. Und das ist ja das Kernproblem. Man darf jetzt nicht ablenken und sagen, ja, aber hier Romano, alles so schlimm, was der gesagt hat. Schlimm war das, was Werder auf dem Feld über weite Strecken angeboten hat und abgeliefert hat. Und darüber hat er ja gesprochen. Also darf man jetzt auch nicht Ursache und Folge verwechseln hier. Ne?
Ja, aber es war, wenn ich da kurz einhaken darf, es war manchmal schon relativ spezifisch, bezog sich auf hinten links. Das war ein deutlicher Hinweis an den Kollegen Friedel. Das fand ich dann schon sehr dezidiert für eine Kritik, die ihn auch mit einschließt und die sich vielleicht allgemein eigentlich nur äußern sollte.
Ja, es gibt einen Satz, der hat mich eigentlich am allermeisten gestört. Oder es gibt überhaupt nur einen Satz, der mich gestört hat bei Romano Schmied. Und das war, wo er sagt, egal ob jemand Deutsch oder Englisch spricht, ob man jung oder alt ist, man muss miteinander sprechen. Da sage ich Vorsicht. Da ist man ganz schnell bei Spaltung, wenn man jetzt so anfängt. Ne? Dann hast du die einen, die können kein Deutsch, die anderen sind zu jung, die anderen sind zu alt. Das sollte man gar nicht anfangen, denn Werder ist gerade dabei, eine Mannschaft zu formen aus jungen und alten Spielern, aus erfahrenen, um mal nicht wieder alt zu sagen, erfahrenen Spielern und jungen Spielern und auch eine sehr bunte Mischung von den Nationalitäten her. Da sollte man jetzt nicht nach einem enttäuschenden Ergebnis in Heidenheim hingehen und sagen, das ist ja alles blöd. Da muss man aufpassen, dass es so wäre, den Anfängen. Vielleicht hat er das gar nicht so gemeint, aber das ist eigentlich der einzige Satz, wo ich als Trainer nachher zu ihm gehen würde und sagen würde, pass mal auf, so geht es nicht. Ne?
Das bezog sich, ich glaube, schon auch da tatsächlich allgemein auf die Konversation, die da zu wenig betrieben wurde. So, und dann eben auch darüber, dass es die ein oder andere Sprachbarriere womöglich gibt, aber das ist ja ein Fakt und das ist ja nichts Ausgedachtes und nichts, was ja irgendwo jemand zuschreibt. Sondern das ist ja nun mal eben einfach so, das ist ja in Fußballmannschaften, gerade auf dem Niveau auch nichts Außergewöhnliches dann. Ne?
Da bin ich ja auch bei ihm, also die haben hinten zu wenig gesprochen. Ich fand es nur unnötig, so darauf hinzuweisen, ob man jetzt Deutsch oder Englisch spricht, ob man jung oder alt ist. Den einen Satz jetzt einfach nicht gebraucht, aber in der Sache möchte ich nochmal betonen, alles was Romano sonst da gesagt hat über Verteidigen und die schlechten Ballbesitzphasen, das ist einfach so, wie er es gesagt hat. Er ist lang genug im Geschäft und dann muss man das auch ernst nehmen, wenn er das so sagt.
Und trotzdem hast du ja auch selber eben angedeutet, da ist noch ein bisschen mehr zu holen als nur ein Frust über eine schlechte Leistung und ein, sagen wir mal, allenfalls durchwachsenes Ergebnis. Da ist schon auch noch eine persönliche Betroffenheit in seinen Worten, wenn man so will, habe ich so das Gefühl.
Ja, das wirkt bei ihm immer so, als würde irgendwas zum großen Glück fehlen. Ne? Diese Phase hatten wir übrigens schon einmal in der vergangenen Saison, auch in der davor, immer komischerweise so im Herbst, dass er dann mit sich und der Fußballwelt unzufrieden wirkt. Ne? Dass du richtig das auch siehst im Stadion, da kommt ein Pass nicht an, dann kommt diese abfällige Handbewegung, dann kommt Gemotze, Gezetere. Dann denke ich mir immer, Junge, hast du das nötig? Du kannst eigentlich so gut Fußball spielen. Also jetzt nicht durchdrehen, ist kein Messi oder sowas, um Himmels Willen, kein Diego, kein Miku, aber der ist in diesem Kader einer der besten Fußballer, der hat eine exzellente Ballbehandlung, was wir auch gesehen haben jetzt in Heidenheim, also seine ersten Scorer als Vorlagengeber gesammelt hat jetzt, ein super Doppelpasspartner, ne? Der richtigen Laufwege, den richtigen Fuß, um den Pass dann auch zum Mitspieler zu bringen, was ja auch eine Qualität ist und nicht irgendwo hinzupassen, wo vielleicht einer sein könnte, das ist ja das, was Romano kann. Aber dafür, finde ich, zeigt er das viel zu selten, im Vergleich zu diesen Spielen, wo man hingeht und sagt, boah, heute war er nicht so gut. Ne? Also ich finde, das ist auch eine Verpflichtung. Wenn du so gut bist wie Romano Schmidt, rein fußballerisch, musst du mehr daraus machen, als alle 10 Spiele ein Tor zu schießen. Das hatte ich ja auch thematisiert in der Kolumne. Der hat genau diesen Schnitt, das ist witzig. Den hat er in der Nationalmannschaft, den hat er schon vorher in Österreich in der Liga gehabt, den hat er bei Werder in der Bundesliga, er hat ihn auch in der zweiten Liga gehabt. Das ist immer so ungefähr alle 10 Spiele ein Tor. In dieser Saison hat er ihn jetzt leicht rausgerissen durch diese 2 Elfmeter-Tore. Ne?
Ja, das ist einfach zu wenig für einen offensiven Mittelfeldspieler, der so eine tragende Rolle dann auch einnimmt im Spiel mit dem Ball.
Ja, vor allem, wenn du diesen Wunsch hast, ich will dann jetzt den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Und den Wunsch hatte er berechtigterweise, wer ihn bei der Europameisterschaft hat spielen sehen im Trikot von Österreich. Das war richtig, richtig gut. Ja, also Ralf Rangnick setzt ihn ja auch nicht ein, weil er blind ist, sondern er setzt ihn ein, weil er ein Fußballfachmann ist. Und er hat ihn richtig gut integriert in diese Nationalmannschaft und weiß den auch zu handeln. Und dann sieht man, wie gut der Fußball spielen kann. Und wenn er das jetzt bei Werder konstant zeigen würde, diese Auftritte, dann hätte er auch die Angebote und die Möglichkeiten. Dann wären ja im Prinzip alle froh. Werder wäre froh, endlich diese Einnahme zu kriegen. Romano wäre froh, endlich diesen Sprung zu einem vielleicht international spielenden Verein zu machen. Alles gut, aber das wird er nicht schaffen, wenn er sich nicht stärker in der Offensive einbringt, als Führungsspieler auch da vorne einbringt und eine ganz andere Scorerwertung hat. Und dieses Gezetere und Gehadere weglassen. Ne? Das ist ja auch was, worauf große Vereine achten. Wen hole ich mir da? Hole ich mir einen mit einer negativen Körpersprache oder hole ich mir einen Superfußballer, der auch jede Menge Tore schießt, Tore vorbereitet und der immer mit Lust und Laune dabei ist? Das ist ein großer Unterschied.
Ja, aber manchmal ist ja der Kopf schon weiter als die Leistung auf dem Platz. Und wie wäre es denn mit einer These, die lautet, Romano Schmid ist eben mit dem Kopf schon in der Champions League, befindet sich aber immer noch im Mittelfeld der Bundesliga und ist deshalb schon mal grundfrustriert und lässt sich das offensichtlich auch anmerken. Und dann kommt eben noch die Situation dazu, dass sich A, kein Verein findet und B, nun Spieler da sind, die wie Puertas, wie Mangula auf einmal eine ähnliche Rolle im offensiven Mittelfeld beanspruchen und offensichtlich, zumindest bislang andeutungsweise, auch schon ausfüllen können. Dann spielst du auf einmal vorne rechts oder falsche 9 und es wird nicht besser. Und die Champions League rückt in deutlich weitere Ferne nochmal wieder.
Das sind 2 verschiedene Punkte jetzt, die sicherlich beide ins Schwarze treffen. Das eine ist diese neue Konkurrenzsituation bei Werder im Mittelfeld. Das ist aber meiner Meinung nach für ihn kein Problem. Denn gute Spieler machen sich gegenseitig besser. Das habe ich hier auch schon mal gesagt. Das ist eine alte Weisheit von Ottmar Hitzfeld, bezogen auf den Bayern-Kader, der sicherlich nochmal eine ganz andere Qualität hat. Aber wenn du jetzt einen Mangula im Mittelfeld hast, wenn du jetzt Puertas im Mittelfeld hast, dahinter diesen Alleskönner Jens Day, der offensiv wie defensiv seine Topleistung immer abliefert, dann kann dich das ja auch beflügeln als Romano Schmid. Du musst es jetzt nicht als Konkurrenz betrachten, sondern die machen dich besser und dann kannst du auch besser Fußball spielen und dich vielleicht besser in Szene setzen. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist allerdings dieses im Kopf schon weiter sein. Es gab da einen ganz merkwürdigen Moment. Das war nach dem 3:3 zu Hause gegen Leverkusen. Wir erinnern uns, da war das Transferfenster noch offen, noch ein paar Tage nur noch offen. Und es war ja völlig unklar, ob Romano Schmid bei Werder bleibt oder ob dieser Wechsel jetzt stattfindet. Und Romano war dann im Gespräch mit den Journalisten nach dem Spiel und er hatte einen sehr merkwürdigen Auftritt da. Das wirkte wirklich so, als würde er von seinem eigenen Kreuzweg erzählen. Das ging so, es gibt immer Herausforderungen im Leben und vielleicht ist es jetzt mein Los, dass ich hier mit jungen Spielern diesen Weg bei Werder gehen muss. Dann ist es halt so und so, ne? Und ich dachte immer, das klingt jetzt nicht so begeistert, ne? So, habe ich gedacht, hey, vielleicht ist er im Kopf wirklich schon so weit. In dem Moment habe ich eigentlich gedacht, als ich ihn so reden hörte, also das ging ungefähr 5 Minuten lang so, habe ich eigentlich gedacht, hey, so wie du jetzt hier redest, hast du eigentlich schon was in der Hinterhand und bis am Montag und Dienstag bist du gewechselt, ne? Sonst würdest du jetzt hier nicht so reden. Als er dann aber geblieben war, habe ich gedacht, wie ist denn jetzt dieser Vortrag nach dem Spiel in Leverkusen von ihm einzuordnen, ne? Und das muss er abschütteln. Also sollte ihn das beschäftigen, dass er jetzt halt nicht in so einer Spitzenmannschaft irgendwo unterwegs ist in der Liga oder dass er nicht international spielt im Verein. Wenn er dahin will, dann führt dieser Weg nur über Werder Bremen. Denn bei Werder muss er die Leistungen bringen, auf die anderen Vereine schauen. Bei Werder muss er die Leistungen bringen, auf die sein Nationaltrainer schaut. Und dann muss er sich halt ein Beispiel nehmen an all den großen Werder-Mittelfeldspielern, die den Sprung geschafft haben. Die haben das alle geschafft, weil sie bei Werder gut waren. Er hat das Zeug dazu, jetzt muss er es konstant zeigen und dieses Hadern weglassen und dafür mehr Tore schießen.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an, wir reden.
Das ist ja sowieso manchmal ein Problem. Ich will es Romano Schmid jetzt nicht unbedingt unterstellen, aber es kommt ja erst die Leistung und dann die Champions League. Und Es ist nicht erst die theoretische Champions League, die automatisch zu einer Leistung führt, die dann praktisch in die Champions League führt. Das ist ja so. Und da spielen ja manchmal Kopf und Füße, spielen ja manchmal gegeneinander an. Muss man sich da was einfallen lassen? Und noch über den Umgang mit der jetzt aktuellen Kritik hinaus sich noch irgendwie überlegen, was machen wir mit dem Jungen, wie kriegen wir den hin? Oder muss er das selber tun, womöglich auch im Kopf? Du hast es ja ganz oft schon gesagt, er müsste ja vielleicht auch am Mindset noch zu arbeiten.
Er muss auf jeden Fall selber da den ersten Schritt machen in diese Richtung, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, da ist ja auch eine Weltmeisterschaft im Sommer. Das ist jetzt eine super Saison, um zu performen und sich da Träume zu erfüllen. Das muss er hinkriegen. Er hat zum Glück jetzt mit Horst Steffen einen Trainer, der sehr verständnisvoll ist. Auch Steffen hat ja durchblicken lassen am Wochenende, dass er Romano inzwischen ganz gut kennt und auch schon mal das eine oder andere abbekommen hat verbal, weil der halt sehr ehrgeizig ist und sehr emotional und das schon mal aus ihm herausbricht. Mir wäre es halt lieber, es würde auf dem Feld mehr herausbrechen aus ihm, dass er einfach dann für Werder die Spiele gewinnt. Dass er mal derjenige ist, der das 1:0 häufiger schießt. Dass er derjenige ist, der mehr torgefährliche Szenen vorne hat. Natürlich, er hat das Pech, dass er so ein bisschen alles kann, ne? Und du hast jetzt eben über die Füße gesprochen und den Kopf. Dazwischen ist bei ihm ja der Körper, wenn wir mal so wollen. Da muss man ja sagen, hat er einen riesen Sprung gemacht. Also wenn man den sieht, das ist ein richtiger Athlet. Der hat richtige Beinmuskulatur. Wenn wir uns erinnern, wir hatten zuletzt hier Real Nico zu Gast, unseren YouTuber von Werder. Mhm. Romano ist ja so ein bisschen sein Lieblingsspieler, wie er uns erzählt hat. Und Nico meinte ja, dass Keke Top eigentlich die mächtigsten Oberschenkel hat im Kader, wenn man den im Training so sieht. Ich würde da fast eine Wette draus machen, dass die von Romano mindestens genauso sind. Ja, das fällt nur nicht so auf, weil der eine andere Statur hat. Mhm. Aber der hat unheimlich an seinem Körper gearbeitet. Ich finde, der ist jetzt viel kräftiger, viel athletischer geworden, als er in den ersten Jahren bei Werder war. Ist natürlich auch ein bisschen älter geworden. Ne? Ihr könnt alle sagen, was ihr wollt. Das ist einer meiner Lieblingsspieler. Da bleibe ich bei. Und deshalb gehe ich auch kritischer mit ihm um, weil ich finde, der kann einfach mehr. Und das soll er doch einfach häufiger zeigen. Ne? Und nicht in dieses Mitleid verfallen. Ja, natürlich, er hat Mitspieler immer mal wieder, jetzt auch Jüngere, die sind nicht so gut wie er. Aber wenn er wohin will, wo er dann lauter Mitspieler hat, die besser sind wie er oder mindestens genauso gut sind wie er, dann führt dieser Weg, wie gesagt, nur über Werder und dann muss er das jetzt annehmen und dann muss er vorangehen und muss für Werder Spiele gewinnen. Das ist der einfachste Weg ins Glück.
Fühlt er sich nach wie vor wohl beim SV Werder?
Ja, das glaube ich schon, das macht er. Er ist ja auch nicht jetzt erst seit einem Jahr oder zwei Jahren da. Er ist jetzt nicht auf der Durchreise. Er ist ja eigentlich so ein super Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Werder hat ihn in sehr jungen Jahren in Österreich gescoutet, hat ihn sehr früh unter Vertrag genommen, damals erstmal nochmal ausgeliehen. Dann kam er als immer noch junger Spieler hierher und hat direkt sein Können aufblitzen lassen. Allerdings ja auch noch in einer Mannschaft, die ganz anders besetzt war. Ne, da war er natürlich klar, dass er nicht direkt Stammspieler wird, aber da konnte er auch in jeder Trainingseinheit eine Menge lernen. Ne? Dann ist er diesen ganzen Weg mit Werder ja gegangen. Erst Bundesliga, dann runter in die zweite Liga, dann der Aufstieg rauf und ist jetzt absoluter Stammspieler. Ne? Dazu hat er sich ja entwickelt unter Ole Werner. Und so ein bisschen sein Nachteil ist, dass er viele Positionen spielen kann. Wir haben ihn ja in dieser Saison auch schon als falsche Neun gesehen, weil er halt diesen Körper hat, dieser Athlet ist. Der ist unheimlich laufstark. Ich würde sagen, da ist kein großer Unterschied zwischen einem Marco Krull und einem Romano Schmid. Das sind beides im Prinzip Büffel, die vorne die Gegner attackieren können und das 90 Minuten, das ist ja auch eine Qualität. Also Puertas kann nicht 90 Minuten marschieren. Bei dem merkt man noch, dass der in einer anderen Liga gespielt hat letzte Saison, wo das Niveau nicht so hoch war. Romano kann 90 Minuten marschieren. Das ist sehr wertvoll für jeden Trainer. Deshalb kannst du den auch während des Spiels auf verschiedenen Positionen einsetzen. Er ist jetzt durch diese Verpflichtung von Puertas auf die rechte Seite gerückt. Eine Rolle, die er auch in der Nationalmannschaft spielt. Da kann man natürlich jetzt diskutieren, ob diese Rolle super zu ihm passt. Wie siehst du ihn auf der rechten Seite?
Im anders und auch nicht so stark. Also erstmal glaube ich, dass er den Anspruch hat, ein Spiel zu lenken. Und das macht man, wenn man nicht gerade David Beckham heißt, am besten aus der Zentrale. Logischerweise, weil da ist er viel häufiger im Geschehen. Er kann sich nach rechts und links auch immer einschalten. Und er ist eben nicht der Mbangula oder der Justin Jimma, die, sagen wir mal, mit einem gewissen Tempo dann auch die Räume nutzen, die der Gegner womöglich auf der Außenseite anbietet. Ich weiß, was du sagen wirst, das hat er auch gemacht und damit hat er ein Tor vorbereitet, nämlich das zweite. Aber ich glaube, Zufall war es natürlich nicht. Also da hat er halt die Rolle gespielt und das hat geklappt. Aber grundsätzlich glaube ich weder, dass seine Stärken da tatsächlich so zur Geltung kommen, noch dass er sich dort wirklich wohlfühlt auf dieser Position.
Ich würde übrigens sagen, dieses zweite Tor war das ja in Heidenheim, das 2:1 für Werder, war das Gegenteil von Zufall. Weil das war genau das, was ich eben meinte. Gut, Spieler machen sich gegenseitig besser. Das war dieser super Pass von Boniface.
Mhm.
Dann der richtige Laufweg von Romano, der gar nicht über seine eigenen Füße stolpert, sondern direkt sieht, wo kann ich den Ball hinspielen. Der kommt Zentimeter genau richtig, dieser Ball. Und dann kann Jens Day das Tor machen. Mhm. Das sind drei richtig gute Fußballer, die dann miteinander kombiniert haben. Das würde mich auch beflügeln, wenn ich Romano Schmid wäre, dass ich jetzt eine Möglichkeit habe, mit diesen Jungs Fußball zu spielen.
Mhm. Leider spielst du nicht für Romano Schmid.
Vielleicht für Werder ganz gut, ja. Aber er hat das Glück, er soll doch mehr draus machen, Herrgott, nochmal. So ein toller Fußballer. Zeig's. Hör auf zu hadern, lass die Gegner hadern, weil du so gut bist, aber hader du nicht.
Mhm. Das ist völlig richtig. Das wäre eigentlich dann der Weg, den er gehen sollte. Und ich bin ja auch der Ansicht, wer so eine Kritik übt, setzt sich selber am meisten unter Druck. Das heißt, ich weiß nicht, wie es dann in der Kabine zugeht, aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass die Jungs sagen, ja, hast du ja schön was rausgehauen. Dann wollen wir mal sehen, was du jetzt auf dem Platz raushaust. Vielleicht vorzugsweise am besten am Freitag gegen Union.
Er ist der Typ, der dann aber auch abliefern kann. Ne? Ich erinnere mich jetzt, ich war jetzt nicht im Archiv, aber der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, es war, glaube ich, letzte Saison. Da gab es auch so eine Phase, wo er in der Kritik stand wegen seiner Spielweise. Und auch damals habe ich eine Kolumne geschrieben, wo ich ziemlich kritisch mit ihm umgegangen bin. Aber nicht, wie gesagt, weil ich irgendwas gegen ihn hätte, sondern weil ich finde, der kann mehr, der ist besser. Das soll er bitte zeigen. Und danach hat er, jetzt nicht wegen meiner Kolumne, aber weil insgesamt diese Stimmung so war, der Schmid muss jetzt mal, hat er abgeliefert. Da waren einige Spiele, wo er hintereinander dann geknipst hat, Tore geschossen hat, sich dann auch richtig gefreut hat auf dem Feld. Das war wirklich schön anzusehen. Und ich dachte, mehr davon, bitte mehr davon. Aber das ist in Wellenbewegungen bei ihm so ein bisschen. Ne?
Immer noch, muss man sagen. Ja. Also Welpenschutz können wir für ihn nicht mehr in Anspruch nehmen. Dafür ist er ein zugestandener Spieler.
Genau, er ist jetzt Führungsspieler bei Werder. Also er muss jetzt eigentlich die anderen führen und mitreißen. Er ist mit am längsten da. Er hat die internationale Erfahrung auf hohem Niveau mit Österreich ja auch. Das ist ja keine Gurkennationalmannschaft, das ist eine richtig gute Mannschaft. Da musst du erstmal Stammspieler werden. Frag mal Marco Friedl, wie schwer es für den ist, bei Österreich reinzukommen. Ne? Also das ist schon gut. Und ja. Er ist ja auch kein Exot bei Werder. Er hat jede Menge Österreicher um sich herum. Er fühlt sich in dieser Stadt ja auch wohl hier bei uns. Also alles gut.
Genau, das muss doch unglaublich auch dazu beitragen, dass sich jemand wohlfühlt, wenn er so viele Landsleute, ich will nicht von einer ähnlichen Sprache, wäre ein bisschen komisch an der Stelle, aber so eine Mentalität, man hat ja auch das Gefühl, dass sie sich sehr gut untereinander verstehen. Wenn nicht gerade Romano Schmid den Kollegen Friedel dann so, sagen wir mal, relativ deutlich kritisiert als linker Verteidiger, das hat er bestimmt auch nicht gern gemacht. Aber insgesamt ist das doch total schön für einen Spieler, wenn er da auch noch eingebunden ist in so eine österreichische Community innerhalb seiner eigenen Mannschaft. Müsste ihn doch noch weiter beflügeln.
Absolut. Die Berge werden den Österreichern ein bisschen fehlen hier bei uns in Bremen. Wenn sie die sehen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich zur Blocklanddeponie. Was Höheres haben wir nicht hier bei uns. Aber gerade das ist ja schön, dass er so eine Community hier hat. Auch das müsste ja dazu beitragen, wie du es gesagt hast, dass er sich noch wohler fühlt. So, eigentlich ist alles angerichtet für eine gute Saison zu spielen bei Werder. Und dann diesen Sprung zu machen, vielleicht dann im nächsten Sommer. Also alle würden sich freuen. Die Mannschaft würde sich freuen, wenn er toll spielt. Er würde sich freuen, wenn er diesen Sprung machen kann zu einem anderen Verein. Und Werders Kasse, Leute, die würde sich aber richtig freuen.
Und wir würden uns auch freuen, natürlich. Kommen wir von der Kritik Romano Schmieds und einem, sagen wir mal, insgesamt durchwachsenen Auftritt. Kommen wir mal zu den positiven Erkenntnissen. Und da gehört ja ganz sicherlich dazu, Mio Backhaus und seine Leistung, von der du gesagt hast, sowas hat er eigentlich immer schon mal gebraucht, sowas hättest du ihm lange gewünscht, nämlich, dass er ganz viel auf die Bude kriegt und das Allermeiste hält und die Tore, die er dann kassiert, zwei waren es in Heidenheim, da kann er ja auch nichts machen.
Genau daran habe ich gedacht, als ich den in Heidenheim jetzt habe spielen sehen, und gesagt, endlich kriegt Mio so ein Spiel, wo er das zeigen kann. Das war jetzt wichtig für ihn, nicht nur um wieder reinzukommen nach der Schulterverletzung, sondern vor allen Dingen auch, um nach dem guten Auftritt von Karl Hein seinen Anspruch auf die Nummer 1 bei Werder Bremen zu untermauern. Das ist ihm gelungen. Übrigens fand ich das super, wie Horst Steffen damit umgegangen ist, weil die Medien neigen natürlich dann dazu, Mio jetzt zu überhöhen. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber ist jetzt deshalb kein Weltklasse-Torhüter. Das kann er noch werden. Aber Steffen sagt dann ja nur, ja, er hat das gemacht, was ich von ihm erwarte, ne? Was ein Bundesliga-Torhüter halt machen muss. Und eigentlich ist es ja auch bezeichnend, wenn unser Torwart der beste Mann war, dass wir nicht gut gespielt haben. So kannst du natürlich auch einordnen, alles richtig. Trotzdem ist es natürlich schön für Mio, dass er dieses Spiel jetzt hatte und dass er es genug auf den Kasten bekam. Allerdings wäre es ihm wahrscheinlich und Horst Steffen lieb, wenn das jetzt nicht jede Woche so wäre.
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marco Mock Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Mio Backhaus und sein Zeichen, das er gesetzt hat als Comebacker, nachdem Karl-Heinz gute Leistung gebracht hat, bringt ja mich automatisch zu Christine, eine unserer Hörerinnen, die einfach mal was gefragt hat. Also sie würde mal grundsätzlich interessieren, warum es in der Regel eine Nummer 1 im Tor geben muss. So. Und da würde ich erstmal sagen, ja, das kann ich gut verstehen. Das gilt ja für alle anderen Positionen auch nicht. Die Frage ist also grundsätzlich erstmal berechtigt. Andererseits ist die Torwartposition halt eine so spezielle, dass die Vorderleute eigentlich ganz gut wissen sollten, wer da gerade im Tor steht und was der so allgemein macht, wie also der Torwart sein Spiel anlegt. Da gibt es ja durchaus Unterschiede, wann kommt er raus, ein Konter läuft, wann kommt er raus, insbesondere wenn die Flanken oder Ecken kommen, Strafraumbeherrschung, Kommandos, all das spielt ja eine große Rolle und deshalb... Ich weiß es, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, es gab ja immer mal diese Modelle in den letzten Jahrzehnten, dass es einen Trainer gab, der sagte, pass auf, ich habe zwei gleich gute Torhüter, ich wechsle die immer mal ab. Vielleicht machen wir mal so 2-3 Spiele und dann kommt der andere. Ich konnte mich nicht mehr genau daran erinnern, wo das mal war. Weißt du es noch?
Nee. Da hast du mich jetzt aber auch auf dem falschen Fuß erwischt.
Ja, du weißt, dass ich das seit mittlerweile 10 Folgen versuche und jetzt ist es mir endlich gelungen. Gratuliere ich mir selber. Quatsch. Es gab mal dieses Modell. Ich kann mich gut daran erinnern. Vielleicht war es auch gar nicht unbedingt in der Bundesliga, vielleicht zweite Liga, keine Ahnung.
Ich habe ja hauptsächlich Bundesliga gemacht, wie du weißt. Also da kenne ich das Modell jetzt nicht. Also dass nach Trainerwechseln immer mal wieder dann auch der Keeper gewechselt wird, haben wir ja oft gesehen. Und dass du innerhalb von Wettbewerben wechselst. Da sagst du, der eine ist mein Pokaltorhüter, der andere ist mein Ligatorhüter. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen.
Als Goodie für den Ersatzkeeper im Grunde. vollkommen nicht klar.
Ja, genau.
Worauf ich hinaus will, es hat sich einfach nicht durchgesetzt. Dieses Modell zu sagen, ich habe zwei gleich gute Torhüter, ich wechsle die immer mal ab, in welchem Tonus auch immer, weil es schon wichtig ist, dass das Torwartspiel verinnerlicht wird von den Jungs, die vor ihm stehen und das geht halt nur, wenn er immer im Tor steht und nicht, wenn ständig gewechselt wird. Da würde man viel verlangen von einer Hintermannschaft.
Ja, gute Frage von Chrissy. Nehmen wir natürlich gerne hier auf. Grüße gehen raus. Es spielt bei Backhaus dann noch ein anderer Punkt eine Rolle. Da geht es nicht nur um die Spielpraxis, die ja auf alles das einzahlt, was du gerade gesagt hast. Und ich halte Spielpraxis für einen Torhüter immer noch für sehr, sehr wichtig. Das haben wir ja bei Backhaus am Anfang der Saison gesehen, dass er Wackler hatte, weil ihm eben diese Spielpraxis fehlt. Wackler bei Ecken, bei hohen Bällen. Und das ist ja jetzt viel besser geworden, wo er am Stück ein paar Spiele gemacht hat. Es kommt aber auch die Spieleröffnung dazu. Mit Backhaus im Tor eröffnest du als Werder Bremen das Spiel anders, als wenn Karl Hein doch drin steht.
Weil er eine bessere Spieleröffnung hat als er.
Eine andere Bandbreite hast du, absolut. Also Zetterer war da nahe der Perfektion für Werder-Verhältnis oder war nahe der Perfektion. Deshalb hat Frankfurt ihn ja auch geholt, deshalb war Man City interessiert daran. Weil Zetti die Bälle sehr gut auch unter Druck in den Achterraum, in den Zehnerraum, also in die gegnerische Hälfte zentral oder auf die Halbposition spielen kann und damit direkt das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern kann. Das kann Mio auch aus allen Positionen heraus hinten. Und das kann Karl Hein halt weniger, weil er das nicht in der Form gewohnt ist. Da kann er noch hinkommen. Ich glaube, im Torwartspiel sind die beide gut. Das haben wir bei Karl Hein ja auch gesehen. Karl Hein hat eine sehr selbstbewusste, souveräne Ausstrahlung. Spielpraxis ist da das Stichwort. Er hat halt viel mehr Spielpraxis gehabt, hat mir schon mal drüber gesprochen.
Und er hat auch ehrlicherweise eine etwas bessere Strafraumbeherrschung gehabt als Mio in den ersten Spielen.
Genau, genau. Und das hängt halt mit dieser Spielpraxis zusammen. Da bin ich fest von überzeugt, dass es bei Mio besser wird, je mehr Spiele er macht. Und deshalb wechselt man nicht ständig den Torhüter hin und her, sondern man vertraut auf eine Nummer eins damit, die sich A, mit der Mannschaft einspielt, gerade bei eigenem Ballbesitz, die Abläufe dann auch passen und die Stürmer, Mittelfeldspieler wissen genau, was für ein Ball kommt jetzt vom Torwart. Und das andere ist natürlich, dass du ja auch eine Wertsteigerung haben willst. Da ist jetzt ein bisschen viel Money drin, ist schon klar, aber Mio Backhaus gehört dir als SV Werder, Karl Hein gehört dir nicht. Mhm. Und wenn du Werte schaffen willst, wenn du Spieler entwickeln und verkaufen willst. Ich weiß, Stefan, du magst dieses Thema nicht, es gehört bei Werder, aber existenziell dazu ist natürlich auch klar, dass du Mio Backhaus spielen lassen musst. Also wenn die beide gleich gut sind, muss Mio spielen.
Punkt. Ich frage mich, wenn man so viel drüber redet, das ist ein ganz großer Unterschied, dass das Thema dazugehört, ist mir völlig klar, aber ich empfehle allen Beteiligten nicht, da nicht ständig oder sagen wir mal zu explizit drüber zu sprechen, weil das finde ich nach wie vor schwierig. Und das übrigens ist auch kein Grund, weshalb man sich auf eine klare Nummer 1 festlegt, weil man die ja nicht unbedingt zwingend immer verkaufen will. In diesem spezifischen Fall Mio Backhaus geht es vielleicht tatsächlich darum, dass man sagt, er muss spielen, gerade gegenüber der Leihgabe Karl Hein, weil der dadurch einen Wert schafft für uns. Das kann schon durchaus sein, aber es ist grundsätzlich kein Hinweis darauf, dass man eben immer eine Nummer 1 braucht.
Können wir jetzt lange drüber streiten. Ich finde, das spielt schon eine sehr wesentliche Rolle bei Vereinen in dieser Kragenweite. Deshalb hat sich ja auch SC Freiburg für den Torhüter Adubolo entschieden, den sie jetzt bis wieder in den Dunstkreis der Nationalmannschaft geführt haben, weil sie genau wussten, sie haben da einen, den sie so entwickeln können, dass er vielleicht mal für 20, 30 nach England geht. 20, 30 Millionen mal.
Du kannst aber doch jetzt nicht bei jedem guten, talentierten, jungen deutschen Spieler diese Preisentwicklungsgeschichte in die Diskussion einführen.
Mein lieber Stefan, zum einen sollten wir froh sein, dass wir endlich bei Werder so viele Jungs spielen haben, die in diesem Alter sind, zwischen 19 und 21 oder zwischen 18 und 21 teils ja sogar, dass wir überhaupt mal so eine Diskussion führen können. Und zum anderen wird Werder jetzt demnächst eine Bilanz veröffentlichen mit einem dicken Millionenminus. Also wenn irgendein Verein in dieser Bundesliga auf solche Transfererlöse angewiesen ist, und da können wir so viel Fußballromantik hier diskutieren, wie wir wollen, dann ist es der SV Werder. Das ist so.
Das kann heiter werden, dieser Business-Podcast. Nein, eine letzte Sache, die ich gerne ansprechen würde, ist Amos Pieper, der eine gute Leistung nach langer Ausfallzeit, auch das gehört ja dazu, gebracht hat. Der hat zumindest dann auch unterstrichen, dass man vielleicht einen Karim Koulibaly, der womöglich mal eine Pause vertragen könnte, weil das wissen wir auch, er ist ein ganz junger Spieler, vor ein paar Monaten noch in der A-Junioren-Bundesliga aktiv. Es gäbe ein Backup, wo man dann mal sagen könnte, komm, Karim, erhol dich mal von den Strapazen der letzten Woche.
Wenn Karim mal so eine Spielpause braucht, ein Spiel, vielleicht zwei Spiele, dann hast du mit Amos Pieper jetzt denjenigen, den du bedenkenlos bringen kannst. Und das ist ja eine Qualität, die Amos immer schon auszeichnet. Das ist nie, wer das beste Innenverteidiger, aber auch nie, wer das schlechteste Innenverteidiger. Mhm. Das ist eine Position, wo du schnell auffällst, wenn du Fehler machst. Und er macht wenig Fehler da hinten. Das ist immer solide, was er abliefert. Du weißt immer, was du kriegst, kannst dich auf ihn verlassen. Das eröffnet jetzt neue Möglichkeiten bei der Besetzung der Viererkette. Das ist schon mal gut. Gleichwohl müssen wir uns mal kurz mit Karim Koulibaly und den beiden Gegentoren dann in Heidenheim noch beschäftigen. Da kommt mir eine Nachricht in den Sinn, die uns, ich glaube Kai war es, aus Münster geschrieben hatte, bei einer unserer letzten Podcast-Folgen, der auf dieses Tempodefizit von Koulibaly nochmal hingewiesen hat oder den komischen Laufstil verbunden mit Tempodefizit. Das muss man natürlich genauer anschauen. Das war jetzt schon bei dem einen Gegentor in Heidenheim so, als Marco Friedl den Ball verloren hatte, dass Karim nicht schnell genug hinterherkam, um den Gegenspieler zu stellen. Und so ist das Tor dann entstanden. Da ist er mit in der Fehlerkette. Dann hat vor dem zweiten Gegentor hast du das Kopfballduell, was Karim erneut verliert. Das ist so Höhe des 16er. Das hat er auch schon häufiger in dieser Saison gemacht. Ne?
Kommt zu spät, weil die Zuordnung nicht stimmt. Schlimm genug ist, dass Meinka, von dem man weiß, Innenverteidiger, ja, der steht da extra, damit er den Ball nicht verlängert.
Wie aber gemein, ne?
Koulibaly und da ist auch ein Friedl, die sich beide nicht vororientieren, wie man ja sagt. Und deshalb ist da keiner und deshalb kommt er zu spät und kann diesen Kopfball nicht mehr gewinnen.
Der Punkt ist, sie steigen aber beide hoch. Und wenn du hoch steigst und bist 1,90 Meter groß, dann solltest du auch eine Chance haben, dieses Kopfball zu gewinnen. Sehe ich nicht ganz so wie du. Aber jetzt fängt er halt an, Fehler zu machen oder aufzufallen bei Gegentoren. Das ist ja das, was wir auch immer gesagt haben. Junge Spieler werden Fehler machen. Wir können nicht von ihm erwarten, dass er jetzt perfekte Bundesligaspieler hinlegt, um Himmels Willen. Ist nur jetzt die Frage, ist das ein Muster oder sind es einfach Fehler, die er abstellen kann? Ja, man muss sich dieses Tempo nochmal genauer anschauen in den nächsten Wochen und Monaten. Mhm. Nicht, dass ihm die Spieler zu oft laufen gehen da hinten. Vielleicht ist er aber einfach auch noch nicht an sein Limit gekommen im Sprint und vielleicht kann man da auch noch ein bisschen was rausholen. Es gibt ja auch Sprintathletiktrainer, wer da ist ja ganz gut bestückt.
Der Kai spricht ja von einem sehr kraftaufwendigen Laufstil und bezweifelt, dass da irgendwo schon mal in der Athletik gearbeitet wurde. Das würde mich sehr wundern bei der Ausbildung des SV Werder, beziehungsweise würde mich vielleicht auch wundern bei der Ausbildung des HSV, weil da wurde er ja bis zum letzten Jahr ausgebildet.
Beim HSV würde mich gar nichts wundern. Aber du kannst als Speedcoach natürlich da auch noch ein bisschen was rausholen. Aber grundsätzlich ist ja gut, dass du Amos Pieper hast, denn du musst ja auch gucken, wie besetzt du jetzt dann die Innenverteidigung. Du hast jetzt in Heidenheim im Defensivverbund 3 Positionen gewechselt. Du hast den rechten Innenverteidiger gewechselt, indem du Amos reingestellt hast. Du hast den linken Außenverteidiger gewechselt, indem Marco Friedl dann da aushelfen musste, weil gar keiner mehr da war. Und du hast den Torwart gewechselt. Das sind 3 Wechsel im Defensivverbund. Das führt natürlich auch dazu, dass du hinten kommunikativ herausfordernde Situationen hast. Ne? Mhm. Muss man einfach mal sehen, wie das vor allem auf der Linksverteidigerposition weitergeht. Solange du da keine gesunde Alternative hast, musst du Marco Friedl im Prinzip da spielen lassen.
Mhm. Und dann hast du auch tatsächlich nur 2 Innenverteidiger. Gott sei Dank. Kann man auch so sagen, ist Amos Pieper wieder dabei, weil ja Marco Friedl auf einmal links gebraucht wird. Und dann hast du wenigstens 2 Innenverteidiger. Wir werden uns jetzt erstmal mit großem Interesse ansehen, was passiert am Freitag im Weserstadion, wenn der SV Werder gegen Union Berlin spielt und hoffentlich, womöglich eine bessere Leistung zeigt als zuletzt in Heidenheim. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war wie immer sehr lehrreich mit dir. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch. Wir freuen uns, wenn ihr uns liked. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns weiterempfehlt, was auch immer man da tun kann. Ja, und ansonsten, JJ, ne, bleiben wir wieder am Ball.
Wir bleiben am Ball. Ich freue mich auch sehr auf das Freitagsspiel. Flutlicht, volles Haus. Das ist immer eine ganz besondere Atmosphäre im Weserstadion. Schreibt uns gerne weiter Kommentare. Auch wenn ihr Fragen habt, Themen habt, über die wir hier noch sprechen sollen, nehmen wir gerne auf diesen Ball. Und denkt dran, bleibt grün-weiß.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.